Liebe Bibeltagsgemeinde, hilflos und gebannt schaut die Welt an diesem Wochenende und in diesen Stunden nach Japan. Erdbeben und Tsunami haben eine Katastrophe von dramatischem Ausmaß ausgelöst. Was da wirklich passiert ist, überblickt zur Stunde noch niemand. Und offensichtlich hat die Menschheit trotz aller Hochtechnologie dieser Katastrophe kaum etwas entgegenzusetzen. Obwohl ja gerade von Japan bekannt ist, dass man sich dort besonders intensiv und detailliert mit dem Problem von Erdbeben auseinandergesetzt hat. Trotzdem hat es in einzelnen Kernkraftwerken schwerste Schäden gegeben. Im nordjapanischen Fukushima geht man von einer nuklearen Katastrophe aus. In einem Reaktor des Kraftwerks 1 droht eine Kernschmelze oder hat sich bereits ereignet. Da waren die Meldungen gestern noch nicht ganz einstimmig. Mehr als 215.000 Menschen waren gestern Abend bereits in 1.350 Notunterkünften untergebracht. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Küstenstadt Minamisan-Riku, das muss man erstmal lernen, Minamisan-Riku, so ist es richtig. Im Nordosten Japans liegt das jedenfalls. Wurde völlig verwüstet. Allein dort wurden mehr als 10.000 Menschen vermisst. Jetzt hörte ich, in einer anderen Stadt vermisst man 25.000 Menschen. Unvorstellbare Ausmaße. Die Erdachse, kosmische Veränderung, die Erdachse soll um 10 Zentimeter verschoben worden sein. Hektische Betriebsamkeit in den Krisenstäben. Und doch merkt die Welt, wie wenig sie tun kann. Das ist nicht einfach nur menschliches Versagen, dass da mal einer bei einem Kernkraftwerk nicht richtig aufgepasst hat. Das ist mehr. Das ZDF zeigte gestern Abend Bilder von Häusern, die wie Schlauchboote weggerissen wurden. Und der Kommentator sagte, Zitat, das ist der Moment des Schreckens, in dem die Natur ergreift, was der Mensch gebaut hat. Die Natur ergreift, was der Mensch gebaut hat. Und anschließend fügte die Moderatorin im Studio noch hinzu, die Welt kann nur hoffen und bangen. Tja, was will sie mehr tun? Auch der Prophet Joel und seine biblischen Kollegen reden von Katastrophen mit kosmischen Ausmaßen. In Jesaja 13, Vers 6 folgende etwa, ist davon die Rede. Und an vielen anderen Stellen auch. Ich habe Ihnen einige dieser Stellen aufgeführt. Unter Punkt 2 finden Sie das auf Ihrem Gottesdienstzettel, kosmische Auswirkungen. Die gehören aber auch hierher. Da heißt es, Jesaja 13, Vers 6, heulet, denn des Herrn Tag, da ist der Begriff wieder, ist nah, er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Und ab Vers 9 dann, denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, das Land zu verstören und die Sünder daraus zu vertilgen, denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht finster auf und der Mond scheint dunkel. Ich will den Erdboden heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Untugend willen. Und dann Vers 13, ich will den Himmel bewegen, dass die Erde beben soll von ihrer Stätte durch den Grimm des Herrn Zebaoth und durch den Tag seines Zorns. Viele andere Stellen reden in einer ähnlichen Sprache und auch in unserem Predigttext. Joel 3, Verse 3 bis 4 heißt es, ich will Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde erscheinen lassen, nämlich Blut, Feuer, Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag. Der Unterschied zu den Meldungen, die zurzeit über die Nachrichtenticker laufen, ist der, die Bibel personifiziert nicht einfach die Natur hat das gemacht, sondern die Bibel sagt, das hat etwas mit dem lebendigen Gott zu tun, mit seinem großen und furchtbaren Tag. Natürlich haben wir für Japan keine einfache Erklärung. Natürlich können wir nicht sagen, Japan erlebt jetzt ein Gericht über seine Gottlosigkeit, passend zu den Bibeltagen. Das steht uns nicht zu. Wir sind keine Propheten. Wir sitzen nicht in Gottes Kabinett. Wir wissen, dass auch Christen sich manche Sorgen in diesen Tagen machen. Und Bruder Pflaum und seine Frau haben das gestern gleich gesagt, was ist in Japan los? Wir kennen Missionare, die dort arbeiten. Wie mag es ihnen jetzt gehen? Nein, wir sind nicht Gottes Ratgeber und wir können nicht einfach aus gesicherter Position jetzt mit dem Finger zeigen und da passieren jetzt die Gerichte Gottes. Aber wir dürfen wissen, auch diese Katastrophe steht letztlich unter Gottes Kontrolle, unter seiner Zulassung und mehr noch, er wirkt in allem Geschehen. Das ist kein Zufall. Und wir stehen nicht hilflos einem völlig unkontrollierten Szenario gegenüber. Auch die Missionare in Japan stehen nicht hilflos einem unkontrollierten Szenario gegenüber. Die Welt ist nicht sich selbst überlassen, nicht ihrer Eigendynamik überlassen, nicht irgendwelchen rätselvollen Bewegungen überlassen, sondern sie steht unter der Kontrolle des lebendigen Gottes. Und er kommt mit seiner Geschichte zum Ziel. Das sagt die Heilige Schrift überdeutlich. Und dieser Gott hat in seinem Wort angekündigt, dass zum Ende der Zeiten eben auch die Katastrophen zunehmen werden. Und zumindest die registrierten Katastrophen, soweit die Versicherungen zur Kasse gebeten worden sind, die haben eindeutig zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Das kann man statistisch belegen. Der Jesus hat in seiner Endzeitrede gesagt, in Matthäus 24, Vers 7, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Matthäus 24, Vers 7. Und für das Ende der Endgeschichte ist es dann schon angekündigt in Offenbarung 16, Vers 18, folgende, und es wurden Blitze und Stimmen und Donner und es ward ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben so groß. Das wird erst noch kommen. Und ein Wort, das in diesem Zusammenhang, wenn die Bibel von solchen Katastrophen spricht, immer wieder begegnet, ist der große Tag des Herrn. Das war unser Thema gestern, der große Tag des Herrn. Und wir haben gesehen, das ist nicht ein einziger Tag nur, sondern das ist die Zeit, wann immer Gott eingreift, in besonders dramatischer Weise. Gott eingreift in den Lauf der Geschichte, in den Lauf seiner Welt. Es gibt einzelne historische Situationen in der Geschichte Israels, in der Geschichte der Völker, von denen die Propheten das sagen. Und es gibt Zukunftsankündigungen, große eschatologische Tage des Zorns, die alle zu diesem einen großen Tag des Zorns ihren Beitrag leisten. Der Tag des Herrn, das ist der Schlüsselbegriff auch bei Joel. Circa 850 vor Christus, zunächst an sein Volk Israel gerichtet, diese Botschaft, wie er vor dem Hintergrund der Heuschreckenkatastrophe geschrieben hat. Und wir haben das alle miteinander gestern gelesen, sofern wir gestern da waren. Oh, weh dieses Tages! Denn der Tag des Herrn ist nah und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Und die schreckliche Heuschreckenplage ist der Vorbote dessen. Die Ankündigung. Und was der Luftzug dieser Heuschreckenplage andeutet, das wird dann mit dem Sturm des Gerichtes Gottes weitergeführt. Wir haben etwas gehört über die Realität und die Gerechtigkeit von Gottes Gericht. Als Bruder Pflaum die Kapitel 2 und 4 von Joel ausgelegt hat. Und dann gibt es diesen eigentümlichen Einschnitt im Buch Joel zwischen den Versen 17 und 18 von Kapitel 2. Diesen ganz eigentümlichen Einschnitt, und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, bitte ich das nochmal aufzuschlagen. Das Gericht, die Dramatik, das Zuschandenwerden in Vers 17, wo die Völker fragen, ja, wo ist denn nun ihr Gott? Wo, bitteschön, ist der Gott Israels? Warum greift er denn nicht ein? Und dann dieser Neuansatz in Vers 18, so wird dann der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Ein völlig neuer Ton, eine völlig neue Perspektive. Alles, was vorher gefährdet oder zerstört war, kommt wieder in Ordnung. Der Herr wird um sein Land eifern. Der Herr wird sein Volk verschonen. Das Land wird materiell wiederhergestellt werden und zu neuer Blüte bekommen. wo es ausgetrocknet war, wird neuer Regen sein, neue Fruchtbarkeit. Kapitel 2 hat uns Johannes Flaum das gestern ganz wunderbar entfaltet. Materielle Wiederherstellung des Landes, die nationale Wiederherstellung des Landes. In Kapitel 4 wird sie beschrieben. Das wird alles kommen, das wird alles passieren. Und jeweils wird das dann verteidigt und geschützt werden gegen die Feinde, die es immer wieder angreifen, die die materielle Wiederherstellung verhindern wollen, die die nationale Wiederherstellung verhindern wollen. Es wird verteidigt, es wird geschützt werden von dem lebendigen Gott selbst. Das wird er tun. Und wir haben gestern auch darüber nachgedacht und gesprochen, wann das geschehen wird, wann diese Zuspitzung erfolgen wird. Zwischen Vers 17 und Vers 18. Und wir haben gesehen, wenn man alle Indizien zusammennimmt, dann wird das Ende jener Trübsalzeit sein, in der Israel immer mehr mit dem Rücken zur Wand steht. Indem die Völker ihre Invasion dort gewissermaßen bis zur letzten Schlacht starten. Und dann werden sie schreien. Und dann wird der Messias wiederkommen. Und er wird die Feinde richten. Und er wird sein Volk Israel befreien. Und er wird sein tausendjähriges Reich hier aufrichten. Und die Vorbereitungen dafür sind offensichtlich schon angelaufen. Denn da ist ein Volk im Land. Und wenn er wiederkommen wird auf den Ölberg, wie Sacharja 14 ankündigt, dann werden sie dort sein. Er wird alles erneuern, er wird alles wiederherstellen. Aber das Herzstück dieser Erneuerung ist die geistliche Erneuerung seines Volkes. Materielle Wiederherstellung Kapitel 2, nationale Wiederherstellung Kapitel 4. Aber das Herzstück, gewissermaßen das Filetstück dieser Erneuerung, das steht mittendrin, das ist Kapitel 3. Das ist die geistliche Erneuerung. Und das stellt Joel in die Mitte dieses wundersamen Erneuerungshandelns Gottes. Kapitel 2, materielle Wiederherstellung. Kapitel 4, nationale Wiederherstellung. Und im Mittelpunkt steht die geistliche Wiederherstellung seines Volkes. Das ist das Größte. 5 wuchtige Verse. Und das ist der wunderbare Text, der uns für diesen Gottesdienst von den Bibeltagen gewissermaßen noch übrig geblieben ist, den wir jetzt miteinander studieren werden. Und der Tenor dieses Textes lautet, Gott hat noch viel mit uns vor. Gott hat noch viel mit uns vor. Das richtet sich offenkundig zunächst an Israel. Und wir fragen aber wieder, wie schon gestern, welche Bedeutung hat es dann für uns, für die Gemeinde Jesu Christi? Und so wollen wir diesen Text jetzt lesen, dieses Filetstück des Buches Joel, diese 5 Verse, Kapitel 3, 1 bis 5. Und ich habe Ihnen auf Ihrem Gottesdienstzettel die Übersetzung nach Menge aufgeschrieben, beziehungsweise abdrucken lassen. Die ist relativ wörtlich und Sie können das dann vergleichen mit den anderen Übersetzungen, die Sie haben. Da sagt Gott durch Joel, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, sodass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen. Ja, auch über die Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde erscheinen lassen, nämlich Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Ein jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie es der Herr verheißen hat. Und zu den Entronnenen wird jeder gehören, den der Herr beruft. Jeder gehören, den der Herr beruft. 5 wuchtige Verse. Dieser Predigttext, auch wenn er zunächst an Israel gerichtet ist, diese Prophetie hat doch in der Gemeinde Jesu tiefe Spuren hinterlassen, eine ganz spannende Wirkungsgeschichte in der Gemeinde Jesu entfaltet. Als Joel diese Worte aufschrieb, vielleicht so 850 vor Christus in etwa, Über die zeitliche Einordnung haben wir ja gestern gesprochen. Das können Sie, wenn Sie nicht dabei sein konnten, nochmal nachhören, auch auf den Vorträgen, die zum Download bereitstehen über bibeltage.de. Als er diese Worte aufschrieb, da konnte er nicht ahnen, was man mit diesen Versen alles anstellen würde. Teilweise in guter Absicht, in durchaus guter und ernsthafter Absicht, aber doch anstellen würde. Die Verse 1 und 2 versprechen, wonach sich auch viele Christen sehen, eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist, erfasst zu werden von dieser Kraft des Heiligen Geistes, umgewälzt und umgewühlt zu werden davon. Und die Verse 3 und 4 kündigen an, wovor sich manche fürchten. 1 und 2, wonach sich viele sehnen. 3 und 4, wovor sich manche fürchten. Dramatische Katastrophen und ein kosmisches Schreckensszenario. Was sollen wir Christen mit Joel 3 anfangen? Nun, einige haben diesen Text unzulässig vereinnahmt. In Teilen der charismatischen Bewegung. Sie haben sich, weil sie sich sehnten nach dieser Geistesfülle, gesagt, seht mal, wir sollen uns doch nach Visionen und Träumen ausstrecken. Das steht doch ausdrücklich da. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden. Eure Greise werden Offenbarungen und Träumen empfangen. Eure jungen Leute Gesichter schauen. Ja, dann gucken wir doch mal, wer von euch kann das denn? Wo läuft das denn bei euch? Das steht doch in Joel 3. Das ist doch angekündigt. Sie haben das vereinnahmt. Obwohl es gesagt ist, für Israel für eine ganz bestimmte Zeit. Und wie Petrus das gemeint hat in der Apostelgeschichte, das werden wir noch sehen, als er diesen Text zitiert. Also einige haben diesen Text unzulässig vereinnahmt. Andere haben wesentliche Teile dieses Textes unzulässig verharmlost. Das ist vor allem in der Bundestheologie geschehen, wie sie in bestimmten Kreisen der reformierten Theologie gelehrt wird. Da hat man auf Apostelgeschichte 2 verwiesen und gesagt, da zitiert Petrus doch diesen Text, Joel 3. Und folglich ist Joel 3 also an Pfingsten vollständig erfüllt. Petrus hat das da zitiert. Petrus hat die Pfingstsituation damit verglichen. Das ist also abgegolten, da kommt nichts mehr. Es gibt keine weitere Erfüllung von Joel 3. Was hier steht, liegt in der Vergangenheit. Es gibt für das Volk Israel keine Zukunft als Volk, keine Zukunft im eigenen Lande. Und wenn Israel in sein Land zurückgekehrt ist nach dem Zweiten Weltkrieg, dann hat das nichts mit Gottes Heilsplan zu tun. So lehrt es die klassische reformierte Bundestheologie. Und wir fragen nun, welche Bedeutung hat diese Stelle wirklich für uns als Christen? Welche Bedeutung hat sie wirklich? Können wir derart spektakuläre Phänomene für unsere Zeit erwarten, wie das einige Charismatiker tun und lehren? Oder sollen wir von dem, was Joel 3 sagt, gar nichts mehr erwarten, weil an Pfingsten ja schon alles gelaufen ist, wie das viele klassisch Reformierte lehren? Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir erst einmal verstehen, welche Bedeutung Joel 3 für das Volk Israel hatte und hat. Und darauf sind wir ja immer wieder gestoßen gestern, als wir die Texte gelesen haben. Denn davon redet Joel ja zunächst. Er redet vom Volk Israel. Und wenn wir den Wortsinn ernst nehmen, und das ist unsere Aufgabe, wenn wir die Bibel lesen, es ist unsere Aufgabe, erstmal den Bibeltext so stehen und gelten zu lassen und zu verstehen, zu versuchen, wie er da steht. Das ist unsere Aufgabe. Und ihn nicht gleich von vornherein durch die Brille eines bestimmten Systems zu lesen. Das hat ja Bruder Flaum gestern auch immer wieder deutlich gemacht. Das will der Herr von uns, dass wir den Text erstmal so lesen. Dann wird das schnell klar. Hier geht es um die Wiederherstellung Israels auf der Zielgerade der Weltgeschichte. Und das Herzstück dieser Wiederherstellung ist die geistliche Erneuerung. Und möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir diesen Text richtig verstehen. Und wenn wir erstmal verstanden haben, was Joel hier sagen will, dann werden wir auch verstehen, warum Petrus das zitiert. Und wie Petrus dieses Zitat in Apostelgeschichte 2 gemeint hat und warum er sich ausgerechnet auf Joel beruft. Aber das werden wir nur verstehen, wenn wir erstmal den Text für sich verstehen. Und das Erste, was Gott seinem Volk hier für die Zukunft ankündigt, ist erstens eine besondere Nähe. Erstens eine besondere Nähe. Ich lese die ersten beiden Verse noch einmal und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise Offenbarungen und Träume empfangen, eure jungen Leute Gesichter schauen. Ja, auch die Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen auch über sie meinen Geist ausgießen. Das hatte sich ja schon in Vers 27 von Kapitel 2 angebahnt, dass Gott gesagt hatte, ich bin mitten unter euch. Ich bin mitten unter euch. Ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel sei, sagt Gott. Und dass ich der Herr, euer Gott, sei und keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Klare Ansage. Gott, er wählt immer wieder bestimmte Zeiten in der Geschichte, wo er seiner Welt besonders nahe kommt. Wo er seinem Volk besonders nahe kommt. Ein solcher Moment, wo Gott unüberbietbar nahe kam seinem Volk, war der Moment, als er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Und auch das, wovon Joel hier spricht, ist ein Moment, wo der lebendige Gott seiner Welt besonders nahe kommt. Und wenn er so nahe kommt, dann wird er, und das ist die Klammer für diesen Vers 2, das steht am Ende von Vers 2 und am Anfang von Vers 1 im Grunde genommen, dann wird er seinen Geist ausschütten. Und das macht deutlich in Fülle das Wort, was dort steht. Das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn es gießt, wenn es schüttet bei Regen. Das ist mit diesem Wort gemeint. Es schüttet, es kommt mit voller Wucht. Es wird alles rausgelassen. Und das war ja der Wunsch, den Mose geäußert hatte. In 4. Mose 11, Vers 29, als Mose sagte, wollte Gott, dass das ganze Volk des Herrn weissagte. Und der Herr seinen Geist über sie gebe. Das war der große Wunsch von Mose. In 4. Mose, ich habe die Stelle notiert auf dem Zettel, 4. Mose 11, Vers 29, wollte Gott, dass das Gesamtvolk weissagte. Und Joel sagt jetzt, etwa 600 Jahre später, das wird kommen, Mose. Das wird passieren. Es werden alle weissagen. Es werden alle Träume haben. Es werden alle Gesichter sehen. Das wird geschehen, was Mose sich so ersehnt hat. Aber wann? Wann? Danach, sagt Joel. Und was heißt danach? Das verstehen wir besser, wenn wir den anderen zeitlichen Ausdruck noch hinzunehmen, der hier in Vers 2 steht. Zur selben Zeit steht da in einigen Übersetzungen oder in jenen Tagen. Und das ist ein Signalwort in der Bibel. Wenn dieses Wort vorkommt, dann ist damit gemeint, dass endgeschichtliche Drama Gottes. Das hat immer, wie man theologisch sagt, eine eschatologische Perspektive. In jenen Tagen. Ganz typische Formulierung. Es wird also im Zuge dieser Endereignisse passieren. Dieser Begriff taucht etwa auf in Jeremia 31, 29 und 33, in Jeremia 33, Vers 15, in Sacharja 8, Vers 23 und an anderen Stellen. Und auch hier in Joel 3, Vers 2 und Joel 4, Vers 1. Und wir haben das gestern noch weiter eingekreist, also am Ende dieser Trübsalzeit, wenn Israel bedrängt wird und umkehren wird, weil Christus wiederkommt. Und es gibt noch einen anderen Vers, der diese Situation beschreibt. Und das ist Sacharja 12, Vers 10. Sacharja 12, Vers 10, ein ganz entscheidender Vers auch für das Verständnis dieser Vorgänge. Sacharja 12, Vers 10. Sacharja beschreibt ja in den Kapiteln 12 bis 14, wie es sein wird, wenn der Messias wiederkommt nach Jerusalem. Und in Sacharja 12, Vers 10 heißt es dann, aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen, hören Sie genau hin, den Geist der Gnade und des Gebets. Das hat auch mit der Wirkung des Heiligen Geistes zu tun. Und was wird dann passieren, wenn der Geist ausgegossen wird? Sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben. Das heißt, sie werden erkennen, dass es der Messias war, den sie gekreuzigt haben. Und das wird die Wende sein. Er wird wiederkommen. Und sie werden ihn erkennen. Und Gottes Heiliger Geist wird bewirken, dass ihnen der Schleier vom Gesicht gerissen wird. Dass sie die Situation verstehen. Und dass sie sich zu Jesus wenden. Dass sie ihn anrufen im Gebet, dass sie ihn anflehen um Rettung und Hilfe. Das wird geschehen. Und die Propheten haben wieder und wieder davon gesprochen. Ich habe diese Bibelstellen unter dem Stichwort endzeitliches Wunder auf ihrem Zettel notiert. Die Propheten haben wieder und wieder davon gesprochen. Und eine Stelle, die besonders bewegend ist, ist Hesekiel 36. Wir haben jetzt leider nicht Zeit, alle diese Stellen im Einzelnen uns anzugucken, aber ich möchte Ihnen doch Mut machen, die nachzulesen. Deswegen habe ich die auch alle notiert auf diesem Zettel. Und in Hesekiel 36 heißt es ab Vers 25, und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Das macht die Vergebung deutlich, die der Herr schenken will. Von eurer Unreinigkeit, von allen Götzen will ich euch reinigen. Und dann kommt's. Und ich will euch ein neues Herz geben. Wie geschieht das? Durch einen neuen Geist. Gott schenkt uns durch seinen Geist einen neuen Geist. Ich will in euch diesen neuen Geist geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, das nach Gott fragt. Ein Herz, das nicht hart ist. Ein Herz, das empfindsam ist für das Reden des allmächtigen Gottes. Und dann kommt's, Vers 27. Und ich will meinen Geist in euch geben. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten, weil sie mir glauben, weil sie mir vertrauen, weil sie mich lieben. Mein Geist, ein neues Herz, ein fleischernes Herz, das will ich euch geben. Sie sehen, wie wunderbar die biblischen Texte sich hier ergänzen. Wie oft haben die Propheten von diesem Wunder gesprochen? Und Paulus hat das dann aufgenommen. Paulus hat das aufgenommen in seinem großen Kapitel über die Zukunft Israels in Römer 11. Und wissen Sie was, wie Paulus dieses gleiche Ereignis beschreibt? Dieses selbe Ereignis, kann man sogar sagen. Er sagt in Römer 11, Vers 26, das geht eigentlich los in 25, zweiter Teil. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei, das liegt also noch in der Zukunft. Aber dann kommt's. Dann kommt dieses endgeschichtliche Ereignis. Und also, wenn das passiert ist, wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Und dann kommt wieder Zitat aus dem Propheten, es wird kommen aus Zion, der erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Das wird sich dort ereignen. Und es wird sich das ganze dann noch lebende Volk Israel bekehren zum Messias, zu ihrem Herrn. Das ist das Ereignis, von dem die Propheten reden. Das ist das Ereignis, von dem Paulus redet. Es wird alles ausgelöst durch ein übernatürliches Eingreifen des Herrn. Eine besondere Nähe wird er ihnen dann schenken. Und dann werden sie diese speziellen Visionen haben, diese Träume. Sie werden in einer Unmittelbarkeit zu Gott stehen, wie sie das bis dahin nicht gekannt haben. Es wird sich so viel ändern in ihrem Leben. Ja, es gab auch vorher schon Leute, die ihre Träume und die ihre Visionen hatten. Und vieles war Einbildung, viele Scharlatane, auch in Israel. Und deswegen hat Gott durch seine Propheten gewarnt. Er hat gewarnt, zum Beispiel in Jeremia 23. Diesen Text dürfen wir nie vergessen, wenn wir über Träume reden. In Jeremia 23 hat Gott sie gewarnt, ab Vers 27. Und er hat gesagt, manche wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt. Von wegen Träume und Visionen. Und dann sagt er weiter, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Ihr sollt nicht Gottesdienste über Träume und Visionen und Bilder machen, sondern über mein Wort, sagt Gott. Und dann kommt's, wie stark ist mein Wort? Ist es nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Und mein Wort passt nicht mit Träumen zusammen. Er sagt, wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Das beißt sich. Und dann Vers 30, darum siehe, ich will an die Propheten, die mein Wort stehlen, einer dem anderen. Wer sich auf die Träume beruft, der stiehlt mein Wort, sagt Gott. Der stiehlt mein Wort denen, denen er verkündigt. So ernst ist es. Ich will an die Propheten, die ihr eigenes Wort führen. Wer sich auf seine Träume beruft, der führt sein eigenes Wort. Der präsentiert seine eigenen Deutungen. Der präsentiert seine eigenen unausgeschlafenen Fantasien, die ihm dann in seinen Träumen begegnen. Ja, es gab auch echte Prophetenträume. Das gab es auch, ganz klar. Die waren von Gott gegeben. Aber hier ist es was ganz anderes. Hier werden alle, verstehen Sie? Man muss das dramatisch an diesem Vers sehen. Es werden alle, junge, alte, Männer, Frauen, sogar die Knechte und Mägde, alle werden das haben. Träume, Visionen, Offenbarung der Nähe Gottes, das ist etwas ganz Spezielles. Das ist das, was Mose ersehnt hatte. 4. Mose 11. Das ist eine ganz besondere Situation. Natürlich hat auch sonst zu alttestamentlichen Zeiten Gottes Geist in seinem Volk gewirkt. Auch dazu habe ich Ihnen Bibelstellen hier angeführt. Wirkung des Geistes im Alten Testament, zum Beispiel Handwerker, 2. Mose 31, wurden mit dem Geist für ganz bestimmte Aktivitäten und Arbeiten ausgerüstet. Das ist interessant. Das könnte man bei manchem unserer Handwerker auch denken. Geisterfüllte Handwerker. Oder Richter 14, Vers 6. Der Richter Simson wurde für eine bestimmte Situation, für eine bestimmte Aktion mit Gottes Geist speziell ausgestattet. Das gab es natürlich. Oder Saul, der hat sogar geweissagt durch den Geist Gottes. Und später? Was wurde später aus Saul? Er war nicht durchdrungen vom Geist Gottes. Es gab bestimmte Leute, die den Geist hatten, für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Zeiten. Aber was gab es nicht? Es gab nicht, dass der Heilige Geist jemanden beständig leitete. Und es gab es nicht, dass der Geist das Herz neu schuf und einen neuen Menschen machte, was dann die Propheten für die Zukunft angekündigt haben. Es gab nicht das, was der Heilige Geist im Leben jedes Christen wirkt. Eine neue Kreatur, die Gott schenkt durch seinen Geist. Das gab es nicht im Alten Testament. Und deswegen hat David ja, Sie erinnern sich, Psalm 51 gebetet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm deinen Geist nicht von mir. Ich möchte, dass er beständig bei mir ist. Ich möchte, dass er mein Leben prägt. Das war sein Wunsch. Dieses Durchgreifende und Beständige. Und dass er, wie gesagt, für alle Israeliten da ist. Für jeden Einzelnen. Und das meint hier alles Fleisch in Vers 1. Es wird geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße. Und das meint in diesem Zusammenhang über alle Israeliten. Über eure Töchter, eure Söhne, eure Mägde, eure Knechte, eure Greise, eure Jungen. Unabhängig von allen sonstigen Qualitäten, die sie haben. Von Alter, Geschlecht und sozialer Stellung. Ich werde es tun, sagt Gott. Und wissen Sie, was das Besondere ist an dieser Stellung des Propheten, die hier beschrieben wird? Es ist dieses Privileg der persönlichen Gottesoffenbarung. Denn all diese Gaben haben im weitesten Sinne etwas mit Offenbarung zu tun. Vision, Traum, prophetische Rede. Gott wird sich jedem unmittelbar mitteilen. Und wissen Sie, was da noch drin steckt? Das ist ganz, ganz wichtig. Das persönliche, direkte Verhältnis, was Gott zu den Propheten hatte. Jeder Israelit wird in einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu mir stehen. Jeder wird mir vertrauen. Jeder wird mich kennen. Das ist das enorme Vorrecht, das wir als Christen haben. Was der Herr Jesus zum Beispiel in Johannes 15 beschreibt. Wir dürfen Kinder des Vaters sein und er ist unser Herr. Und der Weinstock, mit dem wir verbunden sind. Und Jesus geht in Johannes 15 sogar so weit, dass er uns seine Freunde nennt. Diese enge persönliche Verbindung. Er nimmt uns in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes mit hinein. Das ist unser großes Vorrecht. Und das wird dann auch jedem einzelnen dann lebenden Israeliten geschenkt. Das ist die große Ankündigung dieser beiden Verse. Und das ist das Erste, was Gott seinem Volk für die Zukunft verspricht, eine besondere Nähe. Und während Gott seine Leute mit einer besonderen Nähe beschenkt, wehrt er ihren Feinden mit einer besonderen Nacht. Das ist unser zweiter Punkt. Das ist das Zweite, was Joel für die Zukunft ankündigt. Eine besondere Nacht. Sehen Sie hier Vers 4. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln. Es wird Nacht sein. Eine besondere Nacht. Und ich will Wunderzeichen tun, sagt Gott in diesem Zusammenhang, am Himmel und auf der Erde. Blut, Feuer, Rauchsäulen. Das heißt, Tod, Blut fließt, militärische Gefahr, Feuer und brennende, rauchende Städte, Rauchsäulen. Das werde ich tun. Und ich werde die Sonne sich wandeln lassen und den Mond in Blut. Eine besondere Nacht. So übernatürlich der Segen ist für Israel mit dieser besonderen Nähe, so übernatürlich erweist sich auch das von Gott geschickte Gericht in Form dieser besonderen Nacht. Gott handelt unwiderstehlich, sodass kein Mensch dem etwas entgegensetzen kann. Kein Mensch. So wie jetzt in Japan. Keiner kann sich wehren. Die haben so viel Krisenvorbereitungen getroffen für den Fall X und den Tag X und keiner kann sich wehren. Und jetzt stehen sie alle da und sagen, ja, wir sind völlig überfordert, wir sind völlig überrascht. Gott handelt unwiderstehlich und es werden Wunderzeichen geschehen. So sagt Gott das. Diesen Begriff verwendet Gott mit Vorliebe dann, wenn er in übernatürlicher Weise der bestimmte normale Gesetze, die Gott selbst gegeben hat, außer Kraft setzt. Wenn er in dieser übernatürlichen Weise eingreift. Das Wort, was da steht, ist ein Hinweis für das übernatürliche Handeln Gottes. Und überlegen Sie mal, schon beim Auszug aus Ägypten, 1400 vor Christus etwa, hat es dieses eigentümliche Nebeneinander gegeben von Nähe und Nacht, von Segen und Fluch, von Rettung und Gericht. Da waren einmal die Israeliten, die befreit wurden und die Gottes besonderen Schutz erfuhren. Und da waren die Feinde des Volkes, die gleichzeitig dem Gericht Gottes verfielen. Und Joel schildert eben jetzt diese dramatischen Begleiterscheinungen auf der Erde, Blutvergießen, Feuer gleich kriegerische Verwüstung, Rauch, brennende Städte. Und hier ist das noch begleitet von kosmischen Auswirkungen. Am Himmel, wahrscheinlich ist das eine Art dramatische Sonnenfinsternis und Mondfinsternis zugleich, so könnte man das verstehen, das ist ja sonst nicht gleichzeitig. Sonnenfinsternis und Mondfinsternis, es müssen ganz spezielle kosmische Rahmenbedingungen und Begleiterscheinungen sich dort ereignen. Ich will darüber jetzt auch nicht spekulieren. Joel sagt nur, dieser Tag wird furchtbar sein für die Gegner von Gottes Volk, die sich seinem Zorn ausgesetzt sehen. Und dieser Tag wird groß sein, groß für Gottes Leute, groß an Bedeutung. Groß, weil Gott einen weiteren, wichtigen, entscheidenden Schritt in seinem Heilsplan vorangeht. Ein furchtbarer Tag und ein großer Tag. Das alles lässt uns Gott durch Joel mitteilen. Und was für ein krasser Gegensatz. Hier besondere Nähe und Licht und dort tiefe Nacht und Finsternis. Und ich musste so denken an dieses Ereignis im Rahmen des Auszugs aus Ägypten, was in 2. Mose 10 beschrieben wird, in den Versen 21 bis 23. Das ist ein Text, der einen immer besonders bewegt hat, wenn er im Kindergottesdienst erzählt wurde, weil man sich das so plastisch vorstellen kann. 2. Mose 10, ab Vers 21. Der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand gen Himmel, dass es so finster werde in Ägyptenland, dass man es greifen kann. Eine greifbare Finsternis. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Eine schreckliche Dunkelheit. Und Mose reckte seine Hand gen Himmel. Da ward eine dicke Finsternis in ganz Ägyptenland 3 Tage lang. 3 Tage sind sie über eigenen Füße gestolpert, weil sie nichts sahen. Und wie geht's weiter? Dass niemand den anderen sah, noch aufstand von dem Ort, da er war. Stell dir mal vor, ist plötzlich diese dicke Finsternis. Dann müssen wir alles herauskramen, was wir auswendig an Bibeltexten kennen. Das wären auch mal interessante Bibeltage. Aber wir wären hoffentlich auf der Seite des Lichtes, denn die gab es auch. Aber bei allen Kindern Israel war es Licht in ihren Wohnungen. Verstehen Sie diesen krassen Kontrast? Totale Finsternis auf der einen Seite. Und helles Licht auf der anderen. Wenige Meter voneinander getrennt. Das ist die Situation. Und so ist es auch hier. Besondere Nähe, besondere Nacht. Bleibt am Ende die Frage, wer wird dieser Nacht entkommen? Wer wird die neue Nähe Gottes erfahren? Und das beantwortet uns Vers 5. Da steht am Ende, ein jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem, also nochmal auf Israel bezogen, wird Rettung oder ein Entrinnen sein, wie der Herr es verheißen hat. Und zu den Entronnenen wird jeder gehören, den der Herr beruft. Ist ganz klar. Und damit haben wir ein drittes, was Joel für die Zukunft ankündigt. Eine besondere Nähe für Gottes Volk, eine besondere Nacht für Gottes Feinde. Und nach all dem Besonderen nun ein immer gleicher Name. Das ist das Aufregende an diesem Vers 5. Und damit macht Joel deutlich, Leute, zu den Geretteten, die mit Gott rechnen dürfen, die in seinem Schutz leben dürfen, da gehört man nicht durch Tradition. Dazu gehört man nicht durch ethnische Herkunft. Dazu gehört man nicht, weil man in einem Pfarrhaus oder in einer frommen Familie aufgewachsen ist. Oder aus einem frommen Clan kommt. Sondern dadurch gehört man, dass man persönlich Kontakt aufnehmen kann. Hier ist wieder dieses Persönliche. So wie die Einzelnen persönlich Gott kennen dürfen. Wer den Namen des Herrn anruft. Nicht wer mal nebenbei ein Gebet spricht. Nicht wer mal nichts dagegen hat. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Einsatz. Erinnern Sie sich noch, was Joel selbst gemacht hat in Kapitel 1, Vers 19. Ich rufe zu dir, Gott. Ich rufe zu dir. Und so ist es hier gemeint, wer den Namen des Herrn anruft. Und wissen Sie, dieser Ruf ist nicht ein Ruf ins Ungewisse, ist nicht ein Ruf ins Dunkle, ist nicht ein Sprung in irgendeine dubiose religiöse Erfahrung, sondern es ist der Ruf an eine Adresse, die ich kenne, an eine Adresse. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet und niemand sonst. Und dieser Name steht für Gottes Person. Dieser Name steht für Gottes Person. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe das bei der Vorbereitung zu diesen Bibeltagen zum ersten Mal in diesem Zusammenhang entdeckt, dass schon Sacharja 13, also diese große endzeitliche Ankündigung, in dieser Weise vom Namen Gottes spricht. Das war mir bis dahin nie aufgefallen. Sehen Sie, Sacharja 13, das geht in Vers 8 los. Und es soll geschehen, in dem ganzen Lande spricht der Herr. Und dann kommt es. Das wird auch passieren am Ende dieser Trübsalzeit. Diese dramatische Entwicklung, dass zwei Teile von Israel darin sollen ausgerottet werden und untergehen. Zwei Drittel des Volkes. Und der dritte Teil soll überleben. Das ist der Rest. Das ist der Rest, der sich dann als ganz Israel, was noch übrig geblieben ist, bekehren wird. Und was wird geschehen? Ich will diesen dritten Teil durchs Feuer führen und läutern. Ich will ihn durch diese Drangsalsperiode hindurchführen. Will ihn bewahren, will ihn festhalten, will ihn prägen, will ihn erziehen, will ihm zeigen, wie sehr er angewiesen ist auf mich, wie sehr er meinen Schutz braucht, wie sehr er meiner Vergebung bedarf. Wie man Gold prüft. Und was werden die dann machen? Die werden dann meinen Namen anrufen. Das ist genau die gleiche Formulierung wie hier. Wunderbar, wie das zusammenhängt. Die werden dann meinen Namen anrufen. Ich will sie erhören. Und ich will ihnen sagen, es ist mein Volk. Und sie werden sagen, Herr, mein Gott. Persönlich glauben. Persönlich mich auf ihn verlassen. Persönlich mich an ihn klammern. Das ist hier gemeint. Den Namen des Herrn anrufen. Und wissen Sie, dann sagt Petrus das ja auch in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, als er im Tempelbereich noch seine Predigt hält. Das ist nicht die Pfingstpredigt, sondern die nächste. Und was sagt er? Es ist in keinem anderen Heil und Rettung ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und dann kann man fortsetzen als allein der Name Jesus. Der eine Rettername. Dann weiß jeder, welchen Namen Petrus meint. Und dadurch entrinnt man dem Tod. Dadurch entrinnt man der Gefahr. Dadurch entrinnt man dem Verderben. Dadurch entrinnt man der Hölle. Dadurch entrinnt man dem Gericht Gottes. Indem ich den einen Namen adressiere. Herr, mein Gott. Und in Sprüche 18, Vers 10 heißt es so schön, der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Ein festes Schloss ist dieser Name. Und der Gerechte, das heißt der Gläubige, der läuft dahin und ist in Sicherheit. Das ist die Kraft des Namens unseres Herrn. Und das ist der Name, den Joel hier meint. Nicht ein Mantra, nicht irgendein ein Wort, das man um des Wortes willen benutzt, sondern die Person, auf die kommt es an, für die dieser Name steht. Und im Grunde genommen beschreibt Joel hier, was Glauben bedeutet, mit schon fast neutestamentlichen Tönen. Und er macht noch etwas deutlich. Es ist so erstaunlich, was hier alles drinsteckt. Keiner kann aus eigener Kraft in dieses Schloss kommen. Keiner kann sich einfach mal so entschließen, ich glaube jetzt mal an den Namen des Herrn. Sondern was steht hier? Wer wird das tun? Zu den Entronnenen ist der letzte Halbsatz, der letzte Satz. Zu den Entronnenen wird jeder gehören, den der Herr beruft. Also was auch Bruder Flaum gestern sagte, Gott hat die Initiative. Gott ruft. Du durftest dich deshalb bekehren, weil Gott dir schon lange nachgegangen ist. Weil er dein Leben wollte. Weil er dich gesucht hat, weil er dich geliebt hat. Und weil er dich so lange gerufen hat, bis du Ja gesagt hast. Er hat dich berufen. Das ist der größte Adel deines Lebens. Er hat dich berufen. Das ist das Wunder aller Wunder, dass wir das sagen dürfen. Er hat mich berufen. Ich darf ihm gehören. Und er hat bewirkt, dass ich dann ihm wirklich mit ganzem Ernst im Glauben antworten durfte. Keiner soll darum grübeln, bin ich nun berufen oder nicht, sondern er soll sich Gott in die Arme werfen. Er soll nach Gott schreien. Er soll den Namen des Herrn anrufen. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum lädt er ein und darum ruft er. Und wir dürfen uns ihm in die Arme werfen. Und wenn Sie das bisher noch nicht getan haben, dann tun Sie es heute. Rufen Sie den Namen des Herrn an. Wenden Sie sich an Jesus. Sagen Sie ihm, ich brauche dich, Herr. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Rettung. Ich will dir gehören. Und das ist das große Wunder in Israels Endgeschichte, dass alle Israeliten, die zu diesem Zeitpunkt noch leben, den Herrn im Glauben anrufen werden. So wie Joel es ankündigt, so wie Mose es ersehnt hat, so wie Paulus es mehr als 800 Jahre nach Joel bestätigt, es wird sich ganz Israel bekehren. Und ganz Israel meint das, was Joel hier in Vers 1 mit alles Fleisch meint. Alles dann lebende Israel. Dieser dritte Teil, von dem Sacharja 13 spricht. Und Gott wird es schenken, Gott wird sie berufen und Gott wird sie zu sich führen und zu sich sammeln und sie werden ihm gehören und ihm dienen in alle Ewigkeit. Und darum wird dann auf dem Berg Zion und in Jerusalem ein Entrinnen sein. Darum, weil Gott sie beruft, weil sie den Namen anrufen. Und darum wird auch dort in Israel auf dem Berg Zion, dort in Jerusalem, dieser so heiß umkämpften Stadt, das Evangelium laut werden und sie werden gerettet werden, weil sie alle den richtigen Namen kennen, weil sie alle das richtige Codewort haben. Als Pflaums am Freitag ankam, wussten wir, wir würden noch zusammen Abendessen gehen und das Hotel, in dem sie untergebracht sind, das schließt manchmal schon recht früh, weil der Besitzer dann nach Hause geht. Und wir haben gesagt, gut, Sie müssen aber nicht extra kommen und vorher den Schlüssel abheben. Wir deponieren den am Hintereingang in einer Art Briefkasten und wir geben dort einen Code ein. Sagen Sie uns vier Zahlen, die wir dort jetzt programmieren sollen. Ich habe Ihnen ganz brav gesagt, 2112, das Geburtstag meiner Frau, den können wir merken. Und da wusste ich, du erinnerst dich dran, du weißt das Codewort, du kennst den richtigen Namen. Und dann haben wir schön zu Abend gegessen und lange gesprochen und dann haben wir Pflaums dorthin gebracht und glücklicherweise fiel mir der Geburtstag meiner Frau ein und ich habe das Codewort eingegeben und Pflaums mussten nicht im Garten übernachten. Die Klappe ging auf, der Schlüssel fiel raus und sie waren drin. Und so werden alle den einen Schlüsselnamen kennen. Sie werden alle den Codenamen wissen, den immer gleichen Namen. Denn Gott wird es schenken. Gott wird es schenken, dass sie den erkennen, den sie durchbohrt haben, Sacharja 12. Joel wusste damals noch nicht, wie dieser Name weiter heißen würde. Er wusste, es ist der Herr. Er wusste, es ist der Messias, es ist der Retter. Er wusste noch nicht, dass der Jesus heißen würde. Aber es war schon der Herr, den er anrief, der Herr, von dem er schrieb. Und wissen Sie, das ist so großartig. Darum war das, was Joel hier aufschrieb, auch schon für ihn und auch schon für seine Zeitgenossen ein ganz starker Trost. Man könnte ja sagen, ja gut, was hilft das seinen Zeitgenossen, wenn dann mal ein paar tausend Jahre später sich das erfüllt? Es war ein starker Trost. Warum? Weil, wenn auch die endgültige Erfüllung noch weit in der Zukunft lag, der Name des Herrn, genauer gesagt, der Herr hinter dem Namen war immer derselbe lebendige Gott. Und wir wissen, dass Jesus von Ewigkeit her ist. Jesus sagt in Johannes 8, ehe Abraham war, bin ich. Und darum bedeutete es schon damals Rettung, diesen Herrn, diesen lebendigen Gott anzurufen. Ich schreie zu dir, sagt Joel. Und dann vergingen ca. 850 Jahre. Und endlich kam der Retter, der diesem Namen dann ein lebendiges, sichtbares Gesicht gab. Jesus. Er ist dieser Herr, dieser eine immer gleiche Name. Und der wurde jetzt vollständig sichtbar. Jesus. Und weil Petrus, und jetzt kommt's, weil Petrus das begriffen hatte. Und weil Petrus vom Heiligen Geist so geleitet wurde. Darum wagte Petrus es in seiner Pfingstpredigt in Israel, diese unsere Joel-Stelle zu zitieren. Obwohl die kosmischen Ereignisse, die Joel ankündigt, da noch nicht passiert waren. Und obwohl das spektakuläre Sprachenreden, was da passierte, von Joel nicht angekündigt worden war. Und trotzdem konnte Petrus diese Verbindung herstellen, denn es gibt zwei entscheidende Verbindungspunkte. Das ist der Anfang des Joel-Zitats und das Ende des Joel-Zitats. Ich werde meinen Geist ausgießen, sagt Gott, und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und das ist geschehen an Pfingsten. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und Petrus geht gut auf die Leute dort ein in Pfingsten. Er weiß ja, dass die das Alte Testament kennen. Und dann zitiert er aus diesem Alten Testament. Es soll geschehen in den letzten Tagen. Leute, ihr kennt doch Joel 3, da will ich ausgießen meinen Geist. Ein normal gebildeter Jude, der kannte das. Der wusste, dass in der Endzeit Gott seinen Messias schicken würde. Und dann würde es zu einer besonderen Ausschüttung des Geistes kommen. Das wusste der normale Jude. Und Petrus sagt jetzt, Leute, mit Pfingsten ist diese messianische Zeit gewissermaßen angebrochen. Sie hat begonnen. Der Messias ist ja da. Er ist ja gestorben und auferstanden. Und dann macht Petrus weiter klar. Natürlich, das, was ihr heute seht, ist noch längst nicht alles, was Gott tun wird. Petrus zitiert ja Joel vollständig. Er zitiert ja, was hier in Vers 3 steht. Ich will Wunderzeichen am Himmel setzen, auf der Erde erscheinen lassen. Blut, Feuer, Rauch sollen. Die Sonne wird sich in Finsternis eines verwandeln. Der Mond im Blut. Ist ja damals nicht geschehen. Ist ja auch nicht geschehen, dass alle Juden, die das gehört haben, Visionen gesehen, Offenbarungen gehört und prophetisch geredet haben. Ist ja alles nicht geschehen. Weiß auch jeder, der dabei steht, dass das alles nicht geschehen ist. Aber Gott gibt seinen Geist und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und Petrus sagt, das ist der Anfang. Heute ist gewissermaßen der Anfang dieser letzten Tage. Die messianische Uhr tickt und die Geschichte läuft auf ein Ziel zu. Die letzten Tage haben begonnen, aber der große Tag des Herrn steht noch aus. Petrus wusste, Pfingsten ist noch nicht, kann gar nicht die vollständige Erfüllung dessen sein, was Jesaja sagt, was Joel sagt. Und vielleicht zitiert Petrus deshalb auch hier in dieser Situation aus der griechischen Übersetzung, aus der Septuaginta. Und wenn Sie schauen, wie Petrus wörtlich zitiert, dann sagt er dort in Vers 17 und in Vers 18, Gott spricht, ich werde ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Verstehen Sie? Von meinem Geist. Das heißt nicht, jetzt kommt die ganze völlige Ausschüttung. Aber ich werde von meinem Geist ausgießen. Es wird einen Anfang geben. Eine anfängliche Erfüllung dieses Joel-Zitats. Und immerhin haben sich damals 3000 Juden bekehrt, wie wir erfahren aus Apostelgeschichte 2. Nicht alle. Es wird von denen auch nicht gesagt, dass sie plötzlich Offenbarungen hatten und Visionen bekamen. Es wird nichts gesagt von dem, was am Himmel und auf der Erde passieren wird nach Joel. Aber immerhin 3000 haben sich bekehrt. Wofür Mose gebetet hatte, ca. 1400 vor Christus, was Joel angekündigt hatte, etwa 850 vor Christus, was mit Pfingsten dann seinen nächsten Schritt fand, etwa 33 nach Christus, das wird am Tag des Herrn vollendet werden. Und zwar vollumfänglich. Und dann wird alles passieren. Dann wird wörtlich alles passieren, was hier steht. Das ist so offenkundig. Und deshalb tut man diesem Text Joel 3 Gewalt an und man verstümmelt ihn, wenn man behauptet, das alles sei an Pfingsten schon geschehen. Nein, es ist nicht an Pfingsten schon geschehen. Pfingsten war ein wichtiger Schritt auf diesem Wege, aber es war erst der Anfang dieser Erfüllung. Und ein letztes, Paulus. Paulus hat dann Jahre später nur den ersten Teilsatz von Joel 3, Vers 5 zitiert. Und er hat das dann auf die Heiden angewandt. Ein jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das nimmt Paulus in Römer 10, Vers 13 auf. Das wollen wir zum Schluss noch sehen. In Römer 10, Vers 13, da zitiert Paulus auch aus unserem Text. Und er wendet das jetzt auf die Heiden an und sagt, es ist kein Unterschied unter Juden und Heiden. Es ist für alle ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Und dann kommt's. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und damit macht Paulus hier an dieser Stelle deutlich, es gilt für alle das gleiche Bekehrungsprinzip. Es gibt für alle nur einen Retter. Es gibt für alle denselben Code, diesen einen Namen, durch den wir in den Himmel kommen, durch den wir Gottes Kinder werden, durch den wir den Heiligen Geist bekommen. Die Juden am Pfingsttag, jetzt wir in der Zwischenzeit und dann das gesamte noch lebende Volk, das durch diese Trübsal hindurchkommt am Ende. Sie werden den Namen des Herrn anrufen. Sie werden den sie zerstochen und gekreuzigt haben, als ihren Herrn und Retter und Heiland erkennen. Und sie werden dann beschenkt werden mit Gottes ganzer Errettung. Das ist der eine immer gleiche Name unseres Herrn Jesus. Und wer den anruft, der wird gerettet werden. Und wissen Sie, schon jetzt werden Heiden und auch einzelne Juden auch jetzt schon durch diesen Herrn gerettet. Es gibt ein wunderbares Buch, das mir eine Dame aus unserer Gemeinde geschenkt hat vor einiger Zeit. Das heißt, die Weisheit ruft Zeugnisse von Rabbinern. Und hier werden die Lebenszeugnisse von Rabbinern dokumentiert, die den Weg zu Jesus gefunden haben. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden, die jetzt schon den Weg zu Jesus gefunden haben. Und ich möchte nur ganz kurz von dem Rabbi Ephraim ben Josef Eliakim erzählen. Der ist schon als Sohn eines Rabbiners aufgewachsen, war schon als Kind für die rabbinische Karriere bestimmt. Und jeder, der auch nur den Verdacht weckte, er stehe der christlichen Lehre nahe, musste diesen Rabbi wirklich fürchten. Der war knallhart, dieser Typ. Er tat seinen Dienst in Tiberias, in Israel. Er studierte die Schriften, er lehrte sie. Und er stolperte über Jesaja 53, wo angekündigt wird, dass Gott seinen Retter schicken wird, der sein Leben gibt, als Schuldopfer für die vielen. Und das ließ ihn nicht los. Er versuchte mit Kollegen darüber zu diskutieren. Er versuchte, eine Lösung zu finden. Und das passte nicht in sein ganzes jüdisches System. Er weinte, er quälte sich. Er las und studierte. Und Gott gebrauchte dieses Wort, Jesaja 53, um ihm keine Ruhe zu lassen und ihn zu der Erkenntnis zu führen, Jesus ist der Retter. Es ist nur der eine Name. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und er legte sein Leben in die Hand von Jesus. Er bekehrte sich zu ihm. Er bekannte sich dann auch zu ihm. Er ließ sich taufen. Und als er nach Tiberias dann zurückkehrte an seinen Dienstort, da wurden ihm seine Frau und seine Kinder weggenommen. Er hat sie innig geliebt. Aber er wusste, ich gehöre Jesus und ich darf meinen Herrn nicht verleugnen. Und viele haben gesagt, ja, wäre ein gewöhnlicher Jude gut, mal ein Konvertit. Aber dass ein Rabbiner und ein Rabbiner von solchem Stand Jesus als Retter anruft, das darf nicht sein. Man hat ihn, soweit es ging, von seiner Familie getrennt. Sein ältester Sohn war in Ägypten. Den hat er wenigstens während des Ersten Weltkrieges dann besuchen können. Hat alles versucht, um den Kontakt zu halten. Jahrzehntelang ist er dem Herrn treu geblieben. Und dann kam der Tag seines Sterbens, 1930, am 30. August. Und ein Freund, der ihn begleitet hat, ein arabischer Christ, der hat dann sein letztes Zeugnis noch weitergegeben. Und er hat dann mitgeteilt, was der Rabbi auch aufgeschrieben hat. Ich fühlte die Gegenwart des Herrn an seiner Bettseite, sagt er. Chacham Ephraim bat mich, mit ihm zu beten. Und nachdem ich gebetet hatte, betete auch er, und zwar etwa so: O Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass du mich erlöst hast. Ich danke dir dafür, dass du mich gebraucht hast in deinem Dienst zur Rettung vieler Seelen. Ich flehe dich an, Herr Jesus, segne deine Gemeinde in der ganzen Welt und stärke deine Kinder. Aber ich danke dir besonders für deine heimliche Gemeinde auch hier in Jerusalem. Bitte, Herr, gib ihr den Glauben und die Möglichkeiten zu wachsen und zu gedeihen, zu deines Namens Ehre. Und mit diesen Worten ging Ephraim dann heim zu seinem Herrn. Am 30. August 1930. Und ein anderer Freund, ein Herr Gabriel, berichtet von einer anderen Beobachtung. Er sagt, neben dem Grab des Rabbiners wurde ein neues Grab gegraben. Und zwar für einen anderen Bruder in Christus. Der war arabischer Herkunft. So wurde Jude und Araber Seite an Seite gelegt. Und Juden und Araber standen mit gebeugtem Haupt bei den zwei offenen Gräbern. Und sie alle gehörten Jesus. Verstehen Sie, das ist der Punkt. Es gibt nur einen Namen und dieser eine Name rettet. Und das ist der Name des treuen, allmächtigen Gottes, der noch so viel mit uns vorhat, der versprochen hat, uns durch dieses Leben zu führen. Der versprochen hat, uns durch seinen Heiligen Geist, den wir seit unserer Bekehrung haben dürfen, zu prägen, zu verändern. Der versprochen hat, unser Leben immer mehr nach seinem Plan umzugestalten und durch sein Wort. Deswegen studieren wir ja miteinander und hoffentlich auch alleine das Wort Gottes, weil Gott versprochen hat, dadurch immer mehr uns mit seinem Geist umzugestalten und zu prägen. Und so wollen wir diese Botschaft Joels mit nach Hause nehmen von diesen Bibeltagen. Gott ist treu. Gott setzt sich durch. Und wir dürfen wissen, Gott kommt mit seinem Volk Israel zum Ziel. Es wird keine einzige seiner Verheißungen hinfällig werden. Keine einzige. Aber auch wir dürfen diesen immer gleichen Namen anrufen. Auch mit uns kommt er zum Ziel. Auch wir dürfen Kinder dieses heiligen Gottes sein durch Jesus. Und dadurch sind wir gerettet. Und dadurch sind wir geborgen. schon heute und in alle Ewigkeit. Amen.